Liebe Freunde, der Gast sagt zum Ober: Hören Sie, Herr Ober, auf der Karte steht Eier mit Kartoffelsalat. Was sind denn das für welche? Sind das Rühreier oder Spiegeleier? Nur wie Sie wünschen, mein Herr, sagt der Ober. Was ist denn da der Unterschied? Spiegeleier können Sie zählen. Die Nachkommen von Josef, die waren eines Tages nicht mehr zu zählen und deswegen schlug sie der Pharao in die Pfanne. Josef hatte vom Pharao die Erlaubnis bekommen, seine Verwandtschaft zu sich ziehen zu lassen. Da waren seine 11 Brüder und deren Frauen und die ganze Mischpoche angereist, war eine Hucke von 70 Mann. Fleißige Leute hatten ihren Besitz und ihre Familien fleißig vermehrt, waren angeschwollen zu einem ganzen Volk, zu dem Volk Israel. Als dann später ein anderer Pharao kam, da wurde dem das zu viel und der verfiel auf den Gedanken, dem Volk Israel den Nachwuchs abzuschneiden. Jeder Junge, der geboren wurde, sollte auf der Stelle getötet werden. Ein Judenjunge wurde damals auf wunderbare Weise gerettet. Das war der Mose. Geboren vor 4000 Jahren, vom ägyptischen König mit dem Tode bedroht, von der Tochter des Königs adoptiert, kriegt der beim Pharao am Hof eine super Erziehung. Der kriegt mit, wie so ein Staatswesen regiert wird, kriegt Lust, da mitzumischen, kriegt eine sagenhafte Perspektive für seine Zukunft. Eine Karriere als hohes Tier ist so gut wie sicher, vielleicht ist sogar ein Ministerposten drin. Hauptsache, er hält sich an die Spielregeln der Herrschenden und macht keine Zicken. Von Geburt ist er also Israelit, also Glied des Volkes, das von den Ägyptern versklavt wird. Aber während das Volk Israel in den ägyptischen Zwangslagern schuftet, da macht sich Mose als ägyptischer Prinz einen Fetten. Der verspeist täglich das feinste Futter, der lungert auf weichen Divans rum, der badet früh in Milch und abends in Sekt. Zwischen ihm und dem Volk Israel, diesen armen Schweinen, die sich in der Ziegelei zu Tode schuften und die nichts Anständiges zu fressen haben, zwischen ihm und denen, da bestehen Welten. Er lebt auf der Seite der Herrschenden und da wäre er blöde, wenn er sich mit den Unterdrückten habe nichts solidarisch erklären würde. Wenn er zu seinem Volk zurückkehren würde, hätte er davon nichts weiter als Nachteile. Zwangsarbeit, menschenunwürdiges Leben, niedriger Lebensstandard. Mose sagt sich, lieber frei und gesund als arm und versklavt. Und außerdem sagt er sich, was würde es denn nützen, wenn ich meinen guten Posten aufgebe und mich auf die Seite des Volkes stelle? Im Gegenteil, er könnte ja seinem Volk vielleicht gerade dadurch nützen, dass er einen Posten bei der ägyptischen Regierung hat. Vielleicht könnte er das Schicksal seines Volkes mildern, wenn er seine Beziehung am Hofe ausnutzt. Mit diesem Argument reden sich ja heute alle die Leute und Kirchenleute raus, so vom Schlage eines Stolpe, die als Stasi-Spitzel auf der Seite der Herrschenden mitgemacht haben, angeblich um uns arme, elende Unterdrückte zu unterstützen und uns zu helfen. Der Egoist, der sich für ein bequemes Leben entscheidet, der gibt niemals zu, dass er aus Egoismus handelt, sondern er schiebt immer ehrenwerte Gründe vor. Und Gründe, warum einer, der einen hohen Lebensstandard halten will, bei einer ungerechten Sache mitmacht, die finden sich immer. Aber wer eine verlogene Politik mitmacht, muss sich am Schluss selber belügen. So nach dem Motto, ich kann denen da unten besser helfen, wenn ich meinen Einfluss da oben ausnutze. Ich muss also nicht nur meinen Posten behalten, sondern ich muss möglichst einen noch höheren erstreben. Und so geht das Streben nach dem höheren Posten immer weiter. Und auch Mose ist so ein Streber. Der scheut sich vor dem Schicksal der harten Sklaverei. Und er bleibt auf den weichen Polstern am Tyrannenhofe. aber dort sind seine Tage gezählt. Denn auch für ihn kommt eines Tages, wie für jeden, die Entscheidungsfrage. Was willst du eigentlich in deinem Leben? Willst du Geld machen oder willst du zum Volk Gottes gehören? Geht es dir um deine Karriere oder geht es dir um die Ehre Gottes? Auf diesen Punkt hat es Jesus schon mal gebracht, wenn der gesagt hat, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Es geht nur eines, entweder oder. Mit Gott leben, das ist schön, aber das ist nicht einfach. Du hast es einfacher im Leben, wenn du mit der breiten Masse mitschwimmst, da brauchst du dir keinen Kopf zu machen, wo es lang geht. Das sagen dir die anderen, da gibt es ja genug andere, die für dich denken und die dich lenken. Was du für Klamotten anziehen sollst, welche Filme du dir reinziehen sollst, das erfährst du aus der Bravo. Aber wenn du aus der breiten Masse austrittst, trittst du sofort ins Fettnäpfchen. Wenn du dich auf die Seite von Jesus stellst, da wirst du ganz schnell zum Außenseiter und kriegst auch ganz schnell Schwierigkeiten. Du kannst es ohne Jesus in diesem Leben sehr weit bringen. Aber ohne Jesus bringst du es nicht zum ewigen Leben. Und das ewige Leben, das ist die Belohnung, die er dir gibt, wenn du an ihn glaubst. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Der hat es, verstehst du? Jetzt schon, nicht erst nach dem Tod. Freilich bedeutet ewiges Leben auch, dass du mit Christus ewig leben kannst, auch über den Tod hinaus. Aber es bedeutet, dass dein Leben jetzt eine neue Qualität bekommt. Zum Beispiel, du hast Frieden mit Gott, du bist zufrieden mit dir, du hast ein gutes Gewissen. Und jetzt ist die große Frage, willst du etwa wegen ein paar Jahrzehnten Lebensstandard auf deinen Seelenfrieden und dein gutes Gewissen verzichten? Willst du wegen ein paar hundert Mark im Monat mehr auf die Ewigkeit mit Gott verzichten? Denn die Ewigkeit, die liegt ja auf alle Fälle noch vor dir. Und entweder verbringst du sie mit Gott, das ist der Himmel, oder du verbringst sie ohne Gott und das ist die Hölle. Und wo du deine Ewigkeit verbringst, das erfährst du im jüngsten Gericht, da wird das Urteil gefällt. Und zwar aufgrund des Lebens, was du heute führst. Es entscheidet sich heute, was dann mit dir wird. Und im Gericht ist das vollkommen uninteressant, wie viel Geld du gemacht hast, wie weit du es im Leben gebracht hast, was in deiner Personalakte gestanden hat. Dann geht es nur noch um eine einzige Frage, nämlich ob du auf der Seite von Jesus gestanden hast. Das heißt, ob du mit ihm durch dick und dünn gegangen bist und ob er der Maßstab für dein Leben war. Für deine Moral, für dein Handeln, für dein Verhältnis zum Geld, zum Geschlecht, zum Nächsten und so weiter. Wer nicht auf Jesus steht, steht falsch. Und ich möchte dich davor bewahren, dass du auf der falschen Seite stehst. Und deswegen bitte ich dich, gib dein Leben Jesus. Orientiere dich nicht an vergänglichen Menschen, vergänglichen Ideologien, vergänglichen Systemen, sondern orientiere dich an ihm. Und sieh auf die Belohnung, die er für dich bereithält, wenn du zu ihm hältst. So hat es nämlich damals der Mose gemacht. Über den Mose, da steht in der Bibel im Hebräerbrief, weil Mose Gott vertraute, wehrte er sich, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihn Sohn der Königstochter nannten. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Er war sicher, dass alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt. Er dachte an die Belohnung, die auf ihn wartete. Verstehst du, es lohnt sich, an Gott zu glauben und mit ihm zu leben. Der Mose entschied sich also, steht hier, als er erwachsen war, für das Volk Gottes. Als er erwachsen war, bestimmte Entscheidungen des Lebens, die kann man erst fällen von einem bestimmten Alter ab. bis zu einem gewissen Grade und zum gewissen Alter ist es normal, dass man einfach das nachplappert, was einem die Erwachsenen so eintrichtern. Aber so ab 14, 15, da gehen einem die Augen auf, da sieht man, dass in der Welt nicht alles so rund läuft. Man macht sich seine eigenen Gedanken, man bestimmt selber, welche Filme man sich ansieht, welche Bücher man liest, wohin man geht, mit wem man verkehrt. Man prüft kritisch, ob das stimmt, was die Erwachsenen einem gesagt haben. Dem guten Mose, dem hatten sie eingetrichtert, die Juden sind dumm, denn die glauben an Gott. Die Juden sind Untermenschen, das sind Ausländer, sowas wird in Gefangenenlagern gehalten. Und weil der Mose nie aus dem Königspalast rausgekommen war, weil der nur diese einseitigen Informationen hatte, da hat er das alles brav geglaubt. Bis zu dem Tag, als er alt genug war, sich die Wirklichkeit mal mit eigenen Augen anzusehen. Der macht einen Spaziergang ins Freie, raus aus seiner Abgeschlossenheit. Er tritt aus seinem goldenen Käfig raus, geht raus auf die Straße und sieht da endlich mal was Faktes. Er kommt an einer Großbaustelle vorbei, wo die Israeliten die Pyramiden bauen müssen. Und da sieht er das Elend seines Volkes. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie schwer sie arbeiten mussten. Mose geht raus und er sieht, beide Schritte sind wichtig, dass sein Volk von den Ägyptern unterdrückt wurde, das hatte er schon immer gewusst. Aber dieses Wissen, das war ja rein theoretisch. Wie das praktisch aussieht, wenn ein ägyptischer Aufseher einen Juden zusammenschlägt, das hatte er noch nie gesehen. Und jetzt sieht er's. Er sah, steht hier, als ein Ägypter einen Hebräer totschlug. Er sieht zum ersten Mal das Elend seiner Volksgenossen. Und in diesem Augenblick, da wird Mose zum Freiheitskämpfer. Mit diesem Sehen beginnen alle Freiheitskämpfe der Menschheit. Der Martin Luther King, dieser junge Gelehrte aus dem Norden Amerikas, der sah die Unterdrückung seiner Brüder im Süden und ging los. David Wilkerson, ein kleiner Kleinstadtpfarrer irgendwo in Amerika, der sah die Not der Jugend in New York und ging los. Die haben etwas gesehen und die haben etwas getan. Wir sehen auch vieles, aber wir übersehen vieles. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr. Davon hatte der Tom und der Jens vorhin gesungen. Wir sitzen in unseren vier Wänden, auf unseren vier Buchstaben, sehen jeden Tag mit unseren Augen das Elend der Welt, kriegen die Leiden der ganzen Welt vorgeführt. Wir glotzen, aber wir sehen nicht. Der Mose sieht, was gespielt wird, dem gehen die Augen auf. Und er ergreift sofort, spontan, für sein Volk Partei. Das ist natürlich gut. Aber wie er das macht, das ist total verkehrt. Als er sieht, wie ein Ägypter einen Israeliten erschlägt, da sah er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose wird zum Meuchelmörder. Am nächsten Tag treibt er sich wieder auf der Baustelle rum. Diesmal beobachtet er, wie zwei Hebräer sich miteinander in die Haare kriegen. Und als sie anfangen, sich zu kloppen, da mischt er sich ein. Und er sagt zu dem, der im Unrecht ist, warum schlägst du denn deinen Bruder? Und da sagt der Mann zu ihm, wer hat denn dich eigentlich zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter? Und da merkt Mose, dass es für sein Verbrechen vom gestrigen Tage einen Augenzeugen gibt. Und da packt ihn die Angst. Er erkennt, dass er erkannt worden ist. Auch der Pharao kriegt von der Sache mit, trachtet dem Mose nach dem Leben. Es bleibt Mose nichts anderes übrig als die Flucht ab in die Wüste. Der Totschlag an dem Ägypter hat sein Leben schlagartig verändert. Der verwöhnte Prinz, dem abends seine Diener perlenbestickte Pantöffelchen angezogen haben und goldene Weinbecher gefüllt haben, der wird jetzt zum Flüchtling. Die Karriere ist im Eimer. Am Schluss, da sitzt er ein Häufchen Unglück in der Wüste an einem Brunnen, säuft Wasser aus dem gleichen Eimer wie das liebe Vieh. Dabei hatte die Geschichte mit Mose ja mal so gut angefangen. Als Kind die wunderbare Errettung, als junger Mann der schöne Platz an der Sonne. Er kommt sogar in die Nähe des Hebels der Weltgeschichte. Und plötzlich landet er als Flüchtling in der Wüste. Es gibt junge Leute, die machen mit Gott einen verheißungsvollen Anfang. Und von manchen denke ich, das wird mal einer, der ein guter Mitarbeiter wird. Oder die wird mal eine richtige christliche Mutter. Oder das wird mal einer, zu dem andere Jugendliche mal aufblicken können. Und plötzlich, zack, da sacken die ab und alles ist vorbei. Und gerade bei solchen Menschen, die mal gut gestartet sind, da tut das unheimlich weh, wenn man die wieder vergammeln sieht. Mose vergammelt in der Wüste. Wie konnte Gott das zulassen? Gott ist ein großer und ein heiliger Gott. Und er will ernst genommen werden und er meint es auch ernst. Und wenn seine Auserwählten eigensinnig werden, da lässt er sie auch ihre eigenen Wege gehen und es geht dann mit rasender Schnelligkeit bergab. Gott hatte Mose auserwählt, er sollte zum Befreier des Volkes Israel werden. Aber nicht zum Guerillakrieger und zum Totschläger. Selbstverständlich hatte Mose das alles gut gemeint. Sein Motiv war ja von der edelsten Sorte. Er hatte sich auf die Seite der Unterdrückten gestellt. Er hatte gegen die Ungerechtigkeit protestiert. Er hat was für die Freiheit seines Volkes getan. Er hat einem Menschen in der Not geholfen. Er hat in der allerbesten Absicht gehandelt. Bloß nützt die beste Absicht nichts, wenn kein Auftrag von Gott vorliegt. Als Mose sich in den Streit der beiden Israeliten einmischt, da fragt ihn der eine, wer hat denn dich eigentlich zum Richter über uns eingesetzt? Und diese Frage, die enthüllt das ganze Problem. Hier geht es um den Angelpunkt der ganzen Geschichte, hier geht es um die Legitimation. Wer hat dich eigentlich eingesetzt? In wessen Auftrag handelst du eigentlich? Auf diese Frage muss Mose schweigen. Der kann ja nicht sagen, ich handle im Auftrag Gottes. In Übereinstimmung mit seinem Willen habe ich den Ägypter erschlagen. In seinem Namen habe ich die Leiche im Sand verbuddelt. Hinter mir steht die Autorität Gottes. Das wäre gelogen. Wäre Mose ehrlich, dann müsste er sagen, ich habe gar keinen Auftrag. Hinter mir steht überhaupt niemand. Es war meine Idee, den Freiheitskampf mit dem Mord einzuleiten. Ich bin ein eigenmächtiger und unbeherrschter Mensch. Aber das will er nicht sagen. Und den Satz, ich bin ein Totschläger von Gottes Gnaden, den kann er nicht sagen. Denn dieser Satz ist ein Widerspruch in sich selbst. Totschläger von Gottes Gnaden gibt's nicht. Wer Menschen totschlägt, hat Gott nicht hinter sich. Mose kann auf die Frage, wer ihn beauftragt hat, also keine Antwort geben. Er schweigt. Und das ist peinlich, wenn ein erwachsener Mann dasteht wie so ein dummer Schuljunge. Wenn sich das, was als Heldentat gedacht war, als eine Dummheit herausstellt. Es ist peinlich, wenn ein erwachsener Mensch keine plausiblen Gründe für sein Verhalten angeben kann. Es ist peinlich, wenn ein Kind Gottes sich nicht auf Gott berufen kann. Kannst du dich eigentlich bei deiner Lebensweise auf Gott berufen? Also mich würde zum Beispiel mal brennend interessieren, auf welche Bibelstelle du dich berufst, wenn du dauernd mit jemand anders schläfst. Oder wenn du deine kostbare Zeit totschlägst, indem du sinnlos dahingammelst. Wenn du dein Gehirn volllaufen lässt mit irgendwelchen Filmen, die die Gewalt verherrlichen. Wie begründest du das eigentlich biblisch? Wie vereinbarst du das mit Gottes Willen? Ein frommen Fisch auf der Heckscheibe, aber einen fiesen Porno auf der Mattscheibe. Wie vereinbarst du denn das mit deinem christlichen Glauben? Dass du Dinge tust, sagst, schreibst, unterschreibst, die gegen deine eigene Überzeugung sind. Auf welchen Auftrag Gottes berufst du dich denn, wenn du dauernd zum Saufen gehst? Wenn du dich bei deinem Leben auf Gott berufen kannst, da kann die ganze Welt Kopf stehen, die können dich alle für verrückt erklären. Du bist auf alle Fälle richtig. Wenn du dich nicht auf Gott berufen kannst, dann kannst du mir leid tun. Denn wenn dein Leben nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt, dann stimmt's nicht. Das läuft schief, du brichst ein, so wie der Mose. Mose hatte keinen Auftrag von Gott, eine Theologie der Revolution auszuprobieren. Der hatte keinen Auftrag zur Gewaltanwendung. Mose hatte keinen Auftrag, den Terroristen zu spielen. Der hatte keinen Auftrag, Menschen umzubringen, sondern er hat eigenmächtig gehandelt. Und das war sein Fehler. Mit so einem fehlerhaften Werkzeug, da kann Gott nicht weiterarbeiten. Und deshalb legt Gott den Mose erstmal beiseite. Der muss erstmal lernen zu warten, bis Gott wieder grünes Licht gibt. Der Mose war ein Mensch, der nicht warten konnte. Der hatte gedacht, er müsste die Sache selber in die Hand nehmen, Gott sozusagen ein bisschen nachhelfen. Aber das hat Gott nicht nötig, dass wir ihm nachhelfen. Und den Zeitpunkt, wann etwas zu geschehen hat, den lässt Gott sich auch von keinem Menschen vorschreiben. Mose war der Ansicht, die Zeit zum Handeln ist reif, die Revolution muss jetzt beginnen. Es muss sofort was geschehen, das Volk hat lange genug gelitten, das Maß ist voll. Es kann nicht länger gewartet werden, ich muss losschlagen. So dachte Mose. Aber er hat Gott nicht gefragt. Ich war mal mit dem Ehepaar zusammen und die Frau, die pfiff den Mann an, weil der irgendwas vergessen hatte, aus dem Auto mit hoch ins Hotelzimmer zu bringen. Und da hat der Mann gesagt, ich kann doch nicht an alles denken. Und da hat die Frau gesagt, du sollst nicht denken, du sollst auf mich hören. Der Mose hatte gedacht, aber er hatte nicht auf Gott gehört. Wir denken zum Beispiel, dass alles so ungefähr verlaufen müsste, wie wir es im Leben planen, aber Gott denkt in der Frage der Zeit oft ganz anders als wir. Wir denken zum Beispiel heute, wenn ein alter Mensch sich mit Schmerzen quält, warum warten, bis Gott den sterben lässt, gebt ihm eine Spritze, seid barmherzig, damit er endlich sterben kann. Das hört sich natürlich edel an. Der Leidende soll befreit werden, das klingt nach allerbester Absicht. Aber es ist ohne Gottes Auftrag, ohne Rücksicht auf Gottes Zeitplan. Denn wie gesagt, in der Frage der Zeit, da denkt Gott oft ganz anders als wir. Wo wir denken, jetzt muss Gott eingreifen, jetzt müsste der wirklich mal was tun. Wo wir ungeduldig auf eine sofortige Entscheidung von ihm pochen, da hat Gott noch viel Zeit. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Wo wir denken, wir haben noch massenhaft Zeit, da ist Gottes Uhr vielleicht schon so gut wie abgelaufen. Wie bei dem 20-Jährigen, von dem die zwei ja vorhin gesungen haben. Wo Gott zum Beispiel von uns eine sofortige Bekehrung verlangt, da tun wir so, als hätten wir noch viel Zeit. Na, wie viel Zeit hast du denn noch? Vielleicht hat Gott heute zu dir gesprochen. Und du merkst, dass er dich haben will. Und dir ist klar, dass Gott zu dir gesagt hat, heute ist der Tag deiner Bekehrung, jetzt oder nie. Und du sitzt da unten und behauptest zu wissen, dass du noch viel Zeit hast. Ja, woher weißt du das denn? Wer weiß, wie viele heute hier sitzen, die eine Entscheidung für Gott bis jetzt vor sich hergeschoben haben. Es ist möglich, dass Gott dir noch öfter die Chance gibt. Das ist aber auch möglich, dass das heute deine letzte Chance ist, das weiß ich doch nicht. Ich weiß nur, dass du heute hier sitzt und dass Gott dich heute ruft und dass du heute durch mich die Einladung bekommst, in sein Reich zu kommen. Und dass es heute nicht für dich zu spät ist, sondern jetzt hörst du die Botschaft. Jetzt macht dir Gott sein Friedensangebot. Jetzt, sagt die Bibel, ist der Tag des Heils. Und deswegen sage ich dir im Auftrag von Gott, lass dich versöhnen mit Gott und komm zu ihm zurück. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist ein klarer Auftrag, den ich von Gott habe. Und du solltest heute noch Gott eine klare Antwort geben.